Herzlich willkommen bei Wir hier. Heute tauchen wir ein in das komplexe und zukunftsweisende Thema Nachhaltigkeit. Ich bin Tobias Göpel von den Chemieverbänden Rheinland-Pfalz und zu Gast ist heute bei mir Eva Opitz. Sie ist Head of Sustainability Management bei dem Chemiespezialisten Budenheim. Und heute gibt sie uns inspirierende Einblicke und konkrete Beispiele, wie ein mittelständisches Unternehmen global einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Und wir sprechen über die Herausforderungen, die Klimaschutzziele und eine energieintensive Branche mit sich bringen.
Wir hier, die Chemieindustrie im Wandel, ein Podcast der Chemieverbände Rheinland-Pfalz.
Ja, und ich sage schon mal herzlich willkommen. Hallo Frau Opitz.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Budenheim kenne ich als Ort in Rheinhessen. Was macht ein Chemiespezialist?
Also wir sind ein global tätiges Unternehmen. Wir haben unseren Hauptsitz hier im Ort Budenheim und die Firma heißt genauso wie der Ort auch Budenheim. Und wir haben insgesamt aber 8 Produktionsstandorte weltweit. Die liegen in Spanien, Niederlanden, Mexiko, USA und China. Und der größte Standort ist hier ansässig in Budenheim in Deutschland. Und wir produzieren ja alles, was man fürs tägliche Leben braucht, und zwar die Ausgangsstoffe dafür. Also man kann sich vorstellen, dass unsere Produkte, unsere Spezialchemikalien in vielen Dingen des täglichen Lebens vorhanden sind. Was man kennt, ist das Backpulver. Mhm. Beim Backen stoßen sie auf Budenheim. Wir haben 2 Divisionen, einmal Life Science und Material Science. Und da haben wir zum einen bei Life Science Backen, Babynahrung, Fleischanwendungen, hauptsächlich im Fokus. Und dann gibt es Material Science, da sprechen wir über Kunststoffe, Metallverarbeitung, diese Bereiche. Also wir decken ein sehr breites Spektrum ab mit unseren Produkten.
Okay, vielen Dank dafür. Sie sind seit 2022 im Bereich Sustainability and Transformation tätig. Und was hat Sie persönlich motiviert, in diesem Bereich Nachhaltigkeit zu gehen? Und wie verlief Ihr Weg dahin?
Also, als ich noch in der Schule war. Ich fange mal ganz weit vorne an.
Okay, wird langer Podcast, kriegen wir hin.
Genau. Wusste ich schon, ich will irgendwas mit Umwelt machen. Und das war noch super unkonkret. Und dann habe ich nach der Schule ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Ist schon eine Weile her. Und das habe ich auf einer ehemaligen Mülldeponie, war das. Und das fand ich zum einen beeindruckend, einmal diese Mülldeponie live zu sehen, über ein Jahr vor Ort zu sein. Da habe ich Schulungen mit Schulklassen, mit Schülern verschiedener Altersstufen gemacht über das Thema, wie verwerten wir unseren Müll richtig. Und das ist so ein Thema, was mich immer noch umtreibt. Ne? Wie können wir Rohstoffe sinnvoll nutzen? Also wenn Sie sich so eine Mülldeponie vorstellen, kommt mir zumindest direkt der Gedanke, boah, welche Rohstoffe liegen dort, die man eigentlich hätte noch verwenden können, wenn man es clever anstellen würde. Und ja, das war dann so der Ausgangspunkt. Ich habe dann in Bingen Umwelttechnik studiert und bin Budenheim gelandet.
Ja, also mit Nachhaltigkeit verbinde ich ja eher grüne Wiesen, blaue Seen, das ist ja so das heimliche Bild. Deponien, Müllberge war jetzt nicht so das erste Bild im Kopf. Gab es da auch Recycling auf der Mülldeponie oder war das dann eher eine klassische thermische Verwertung?
Also die Deponie selbst ist nicht mehr in Betrieb gewesen, schon zu dem Zeitpunkt. Dort gab es eine Bioabfallvergärungsanlage. Auch ganz spannend, wenn man sich mal fragt, was passiert mit all dem Abfall, den wir in die Biotonne schmeißen, eigentlich danach und wie wird der verwertet? Und da wurde noch Strom und Wärme aus dem Bioabfall gewonnen.
Okay, was wieder ein schönes Beispiel ist. Damit kann ich jetzt wieder persönlich besser leben als mit Müllbergen. Von den Müllbergen zurück zu Budenheim. Ich nehme an, das hat Sie geprägt, diese Geschichte. Sie hatten den Wunsch, was zu machen. Jetzt sind Sie bei Budenheim. Was dort produziert wird, haben wir auch erfahren. Und wie sieht jetzt Ihre persönliche Vision für ein nachhaltiges Budenheim aus? Damit waren wir den Chemiespezialisten.
Ich wünsche mir, dass wir dahin kommen, dass wir sagen, wir machen Dinge, die sinnvoll sind für uns als Unternehmen und für die Welt. Also ich habe den Drang, nach dem Sinn zu suchen, meiner Arbeit auf jeden Fall, aber auch unserer Firma. Im Bereich Nachhaltigkeit ganz klar die Vision, dass wir keine fossilen Energieträger mehr einsetzen. Mhm. Das spielt im Moment noch eine große Rolle bei uns in der Produktion. Wir verbrauchen aktuell in den Produktionsanlagen noch einiges an Erdgas, dass wir es schaffen, das komplett umzustellen. Mhm. Dass wir mehr und mehr einsteigen in die Frage, wo kommen unsere Rohstoffe her? Sich die Frage zu stellen, wo können wir Kreisläufe schaffen? Wo können die Rohstoffe, die wir im Moment kaufen, wo können die herstammen? Welche Optionen gibt es? Das ist mein Wunsch, dass wir da mehr und mehr hinkommen und das Thema ganzheitlich betrachten und nicht nur unseren kleinen Ausschnitt, sondern auch immer einen Blick nach vorne, einen Blick danach werfen und überlegen, wo finden wir Synergien, wo können wir Dinge cleverer angehen und Prozesse ändern.
Das klingt nach vielen Aufgaben, die könnten ja fast wie eine Tsunami-Welle vor einem stehen. Und auch beim Kreislaufwirtschaft ist es ja so, irgendwann muss der Kreis ja mal beginnen. Ich kann ja schon mal spoilern, es gibt ja auch einen Beitrag in unserem Magazin Wir hier. Und da haben Sie auch gesagt, dass Sie einen Fahrplan für Nachhaltigkeit entwickelt haben. Wie kann ich mir das vorstellen, diesen Fahrplan?
Ja, also wir können nicht alles gleichzeitig machen. Das vielleicht mal vorweggestellt, ne? Das heißt, wir müssen priorisieren. Wir müssen uns überlegen, was gehen wir heute an, was kommt in den nächsten Jahren und vor allem auch, was sind die großen Themen, wo es Sinn macht, jetzt anzufangen. Und bei unserer Nachhaltigkeitstransformation haben wir gesagt, wir beginnen in dem Bereich, den wir selbst am meisten beeinflussen können. Und das ist unsere eigene Produktion. Das sind unsere Produktionsstätten weltweit, wo wir Energie einsetzen, Energie nutzen zur Produktion unserer Produkte, wo wir Rohstoffe einsetzen. Und da ist ganz klar jetzt und in den folgenden Jahren im Fokus Umstellung auf erneuerbare Energie. Also wenn wir es ganz konkret machen wollen, der Strom, den wir beziehen, der wird im Jahr 2028 zu 100% aus erneuerbaren Quellen stammen. So, und das ist zum Teil selbst produziert. Im Moment haben wir einige PV-Anlagen, also einige, relativ viele. Wir haben in 2 Jahren haben wir jetzt 7 Photovoltaikanlagen installiert in unseren Firmenstandorten. Und da bleibt natürlich ein Rest, den wir zukaufen. Und da ist klar der Fokus, da gehen wir in Richtung erneuerbare Energie. Dann die Produktionsprozesse. Viele laufen im Moment noch mit Erdgas. Da ist es nicht so einfach, einen Stecker umzustecken, ne? Erdgas raus, Strom rein. Das funktioniert nicht immer, meistens nicht. Das heißt, was machen wir hier? Prozessinnovation. Mhm. Wir denken die Prozesse neu. Und da bin ich auch dankbar dafür, ja, dass wir mehr und mehr auch Kollegen haben, die die Zeit haben, diese Gedanken sich zu machen, um zu sagen, was wollen wir eigentlich produzieren am Ende? Was ist es? Was braucht der Kunde von uns? Und wie können wir das erreichen mit regenerativer Energie? So, und dann gucken wir etwas später, weil wie gesagt, alles gleichzeitig geht nicht, gucken wir darauf, was passiert. Vorgelagert, bevor die Rohstoffe zu uns kommen. Wie kommen die Rohstoffe zu uns? Wie kommen unsere Produkte zum Kunden? Stichwort Transport. Was passiert danach mit den Produkten? Wie können wir darauf einwirken, dass ein Produkt vielleicht besser recycelt werden kann am Ende seines Lebens, ne? In unseren Möglichkeiten, die wir haben. Und das sind Themen, die kommen danach. Und deswegen sage ich Fahrplan. Wir starten bei dem einen und gehen dann sukzessive über die nächsten Jahre weiter zu den nachgelagerten Themen. Und wenn wir jetzt fragen, was ist ja besonders wichtig, dann ist das sicherlich die Energie, die wir nutzen und die Rohstoffe, die ja, mit dem größten Anteil ausmachen bei uns.
Wie gelingt es da, die ganzen Standorte mitzunehmen, zu betrachten? Wird dann jeder für sich betrachtet oder wird immer alles ganzheitlich betrachtet? Wie passiert das Ganze da?
Also unsere Standorte sind unterschiedlich. Das heißt, die alle jetzt in einen Topf zu schmeißen, wird schwierig. Wir haben in den letzten Jahren enge, ja, ich nenne es mal, Austauschrunden, Expertennetzwerke geschaffen. Da treffen wir uns regelmäßig. Da ist von jedem Standort jemand vertreten. Wir tauschen uns aus. Das ist auch wichtig, dass alle am Ball bleiben. Also, wenn Sie sagen, wie gelingt es, alle mitzunehmen? Naja, durch immer wiederkehrende Kommunikation. Man muss am Ball bleiben, man muss dranbleiben, man muss die Botschaft immer wieder wiederholen, damit auch allen klar wird, das ist jetzt keine Eintagsfliege hier mit der Nachhaltigkeit, sondern das ist wichtig und das wird uns die nächsten Jahre begleiten, Jahrzehnte wahrscheinlich. Ja, und das hat einen unglaublich hohen Stellenwert bei uns im Unternehmen, weil es sinnvoll ist, weil es Sinn macht. Von daher sind die Netzwerke da gut und ich muss das alles nicht alleine machen. Das hilft natürlich auch.
Das heißt, wie viel sind Sie da?
Also wir sind 1250 weltweit und es gibt zentrale Kollegen wie jetzt mich, die dann weitere Bereiche koordinieren. Würde ich sagen, 5 Kollegen vielleicht. Und die haben dann alle wieder ihre eigenen Netzwerke, mit denen sie sich treffen und austauschen. Nur so kann es funktionieren. Mhm. Ne? Man braucht dann Multiplikatoren, die die Botschaft weitertragen und dann auch an diesem Fahrplan, ne, wie ich ihn geschildert habe, der ist ja sehr grob. Ja, das ist ja auf einer sehr hohen Flugebene. Der muss konkret unterfüttert werden. Mhm. So auf diesem Level kann der ja nicht bleiben. Es ist klar, okay, was verbirgt sich jetzt hinter dem Thema Prozessinnovation? Was machen wir genau? Welche Anlage gehen wir wann an? Das muss erarbeitet werden mit den Standorten zusammen. Und das machen auch Kollegen von mir.
Da kommen jetzt 2 Fragen so zu dem Internen so in den Kopf. Also einmal Frage Weisungsrecht. Welches Weisungsrecht haben Sie? Oder geht das letztendlich alles um die Geschäftsführung, die jeweilige Standortwerkleitung?
Letzteres, ja.
Okay. Sie beraten, legen das fest und über die Geschäftsführung wird dann gesagt und genau so setzen wir das um.
Ja, Geschäftsführung oder auch die Leiter der Bereiche, der einzelnen Bereiche, ja.
Also es gibt natürlich nur hochmoderne, innovative Menschen bei uns in der chemischen Industrie, aber ab und zu gibt es ja auch welche, die die Hände in den Taschen haben und sagen, das habe ich immer schon so gemacht, was wollten ihr von mir? Wie geht man mit solchen Leuten um, die ganz, ganz wenig sind, das weiß ich natürlich.
Ja, zum Glück sind es ganz, ganz wenige, aber es gibt sie, es gibt die Unbelehrbaren, sie ja, also ich bin bereit, jedem immer wieder zu erklären, was wir tun und warum wir das tun. Ich finde es ganz wichtig, diesen Sinn auch darstellen zu können. Mhm. Für uns ist auch die Nachhaltigkeitstransformation kein Selbstzweck, also erfüllt keinen Selbstzweck. Wir machen das, weil es sinnvoll ist, weil unsere Kunden immer mehr und mehr Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit stellen. Mhm. Also ich darf mich auch mit Kundenanfragen zum Thema Nachhaltigkeit befassen. Und da sehen wir ganz klar, das ist ein Riesenthema. Und da gibt es einen großen Bedarf nach Produkten, die gewisse Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. So, und das treibt uns an. Und ich finde, das ist ein super Sinn, den man darin sehen kann, weil wir sagen, wir machen das, weil wir auch in 10, in 20, in 50 Jahren hier noch sein wollen als Firma, Arbeitsplätze erhalten wollen, ausbauen wollen. Und da bin ich immer bereit, allen Kollegen das auch noch zum 10. Mal zu erklären, wieso wir was machen und welche Ziele wir haben. Und ja, am Ende bleibt ein kleiner Teil übrig, der vielleicht nicht richtig zuhören mag, der vielleicht von woanders Informationen hat, wo man sagen würde, die sind schon längst wissenschaftlich widerlegt, aber man hält dran fest. Da muss ich sagen, ab einem gewissen Punkt ist meine Zeit dann sinnvoller eingesetzt, als jetzt den allerletzten Kollegen und Zweifler auch noch überzeugen zu müssen.
Das heißt, reden ja, aber wenn es irgendwann nervtötend wird, dann Weisungsrecht und machen wir jetzt einfach so, Punkt.
Also ich muss sagen, die aktiv beteiligt sind, mit denen haben wir das Problem.
Okay.
Es sind eher so von der Seite vielleicht mal ein oder andere, der da nicht so überzeugt sein ist, ja.
Okay, aber das haben wir, glaube ich, auch beim Fußball, dass dann immer, wenn Fußball ist, irgendwie 80 Millionen Schiedsrichter dabei sind.
Ja, die wissen das alle besser.
Genau, keiner wirklich auf dem Feld ist. Aber Sie haben auch gerade gesagt, also die Kunden wollen das, es ist kein Selbstzweck. Wir haben aber auch politische Rahmenbedingungen. Also es gibt ja auf EU-Ebene die Vorgabe klimaneutral bis 2050, Deutschland bis 2045 und Rheinland-Pfalz hat sich jetzt auch ein Klimaschutzgesetz gegeben, was nochmal ambitionierter ist, die wollen es nochmal früher werden, klimaneutral. Inwiefern beeinflussen solche politischen Vorgaben die Nachhaltigkeitsstrategie? Also einmal EU, Deutschland, Land und dann gibt es ja noch die verschiedenen Standorte, die auch nochmal unterschiedliche Ansichten haben, wie das vorangetrieben werden soll.
Also wir sehen das und natürlich schauen wir, ob unsere Strategie stimmig ist mit den Vorgaben oder ob sie angepasst werden müssen. Ganz ehrlich, die Anforderungen der Kunden sind strenger.
Okay.
Das ist die Erkenntnis der letzten Monate, dass dort der deutlich stärkere Treiber ist, aus den Märkten heraus. Und von daher macht mir jetzt eine strengere Gesetzgebung keine Sorgen. Das werden wir hinkriegen und schaffen, ja.
Betriebswirtschaftlich betrachtet heißt das ja, PV-Anlage muss installiert werden, Prozesse müssen angepasst werden, das kostet ja Geld. Wenn es der Kunde will und auch strenger ist als die Politik, heißt es ja auch, dass die Produkte entsprechend teurer werden. Hat das auch einen Einfluss, dass man gucken muss, trotzdem noch in einem gewissen Marktumfeld, also preisgünstig zu sein oder preiswert zu sein gegenüber dem Wettbewerber? Oder reicht dann das Label, wir sind super nachhaltig, um dann den Mehrpreis auch zu rechtfertigen?
Ich glaube, ganz pauschal kann man diese Frage nicht beantworten. Also es ist immer abhängig vom jeweiligen Markt, vom Kunden. Der Kunde hat eigene Ziele, die er erreichen möchte, und da spielen wir eine Rolle mit unseren Produkten, die wir an den Kunden liefern. Ich glaube, die Preisgestaltung eines Produktes, die ist komplex. Die ist jetzt nicht nur auf den Aspekt Nachhaltigkeit bezogen, aber wird sicherlich eine Rolle spielen.
Wir kommen mal zurück zu den Produktionsprozessen. Beim Geld wird es mal ganz dünnes Eis und dann hören einige nervös rum. PV-Anlagen kann ich mir vorstellen, dass man die installiert, Strom anschließen, Wechselrichter, das Leben ist schön. Aber wie genau kann ich mir vorstellen, wie Produktionsprozesse neu gedacht werden?
Also wir haben einen Produktionsprozess, nehmen wir als Beispiel, indem wir ein Produkt erhitzen durch eine Erdgasflamme zum Beispiel. So, und dann ist es aber in manchen Fällen so, dass wir dann nicht nur eine reine Erhitzung durchführen, die könnte man auch elektrisch machen. Also Beispiel, Sie haben einen Gasgrill zu Hause und möchten weg von diesem Gasgrill und sagen sich, was ist die Alternative? Ein Elektrogrill. Und dann nehmen Sie halt den Elektrogrill, nehmen vielleicht in Kauf, dass Sie nicht mehr so schönes Aroma haben, wie Sie es vom Gas oder vom Kohlegrill gewohnt sind, und steigen um auf elektrischen Strom. Und das ist möglich bei einigen unserer Prozesse. Mhm. Ja, wo wir sagen, was wir brauchen, ist Wärme. Ja, Wärme können wir auch anders bekommen. Und dann gibt es aber eben einige Prozesse, da wird es kniffliger, wo wir sagen, da brauchen wir ganz bestimmte Temperaturen. Und die brauchen wir in einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Ne? Also wir müssen zum Beispiel sehr schnell hochheizen, um eine gewisse chemische Reaktion in Gang zu setzen. So, und das ist der Punkt, wo wir dann sagen, okay, lass uns einen Schritt zurücktreten, lass uns überlegen, was tun wir da genau und warum tun wir das und was sind verschiedene Optionen, um das zu erreichen. Und dann gibt es nicht nur die eine Option und wir ziehen los und kaufen das neue Aggregat und stellen das hin und das funktioniert. So ist es leider nicht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die muss man gegeneinander abwägen. Dann macht man einen sogenannten Scale-up. Das heißt, als erstes wird das Ganze im Labor ausprobiert. Dann hat man eine Pilotanlage, hat man kleinere Mengen, die man durchfährt und schaut, kommen wir zum gleichen Ergebnis. Und dann würde das Ganze hochskaliert werden auf die Produktionsanlage. Und selbst dann ist immer noch nicht sichergestellt, dass immer noch das gleiche Produkt rauskommt. Und das ist an sich bei jedem chemischen Prozess der Fall. Man hat diese Stufen, die man durchläuft. Und ja, das ist komplex. Das ist schwierig. Da braucht man viele verschiedene Kollegen, Abteilungen, die ihr Wissen einbringen. Das braucht Zeit zum einen und das ist eben ein Thema, wo wir sagen, das wird uns die nächsten Jahre immer wieder beschäftigen. Aber wir glauben, dass es sinnvoll ist und dass wir damit auch die Produktion auf ein ganz neues Level heben können.
Zeit ist ein schönes Stichwort. Also können Sie mir ein Gefühl dafür geben, ob wir über 3, 5, 15 Jahre reden oder weniger?
Wir haben jetzt 2024, also
noch, ja, die letzten Tage.
Wir werden bis 2028 schon 30% unserer Emissionen reduziert haben. Das geht dann weiter, bis wir dann am Ende am letzten Standort spätestens in 2050, eher früher, das müssen wir gucken, aber spätestens in 2050 dann auf Null sind mit den Emissionen. Und ich sehe, wie lange es teilweise dauert, eben Prozessentwicklung zu betreiben, eine Anlage zu bauen, Bauteile allein zu bestellen und zu bekommen. Ja, gehe ich davon aus, dass das uns die nächsten 10, 15 Jahre noch intensiv auf jeden Fall beschäftigt. Mein Wunsch ist es natürlich auch da, dass wir bei den wichtigen Dingen anfangen. Ne? Also, dass wir jetzt nicht die 20 kleinen Prozesse, die irgendwie einen Beitrag von 1% zum Gesamt-Carbon-Footprint haben, angehen und da viel Zeit reinstecken, sondern dass wir da natürlich anfangen, okay, wo geht's denn los? Was sind denn wirklich die großen Brocken? Und dass wir da anfangen zu reduzieren und Zeit investieren.
Gibt es da eigentlich Fördermöglichkeiten durch die Politik oder nehmen wir beides, Förderung und Verständnis? Also gibt es Förderung durch die Politik, fiskalisch oder in anderer Form, Austausch? Und gibt es auch ein Verständnis von Politikern, dass solche Sachen auch sehr lange dauern? Haben Sie da Erfahrung damit?
Also es gibt Fördermöglichkeiten, ja, die wir auch teilweise nutzen. Das ist dann immer länderspezifisch. Das heißt, da kümmern sich die Kollegen vor Ort an den Produktionsstätten drum, welche Förderprogramme gerade Sinn machen, wo wir auch teilnehmen wollen. Die sind schon sehr komplex. Also was ich von den Kollegen mitbekomme, der bürokratische Aufwand, der ist enorm. Und da muss man sich dann auch schon fragen, was ist sinnvoll, wo wollen wir teilnehmen, bleibt am Ende überhaupt was übrig, ja? wenn man die Fördermittel bekommen hat, oft ist es so und dann macht es natürlich auch Sinn. Ob die Politik da immer so, die kann ich nicht sagen, ne? Also ich würde schon erwarten, dass ein gewisses Grundverständnis da ist. Es gibt ja auch immer mal wieder Besuche von Politikern vor Ort, wo man sich das anschaut und ein Gefühl dafür bekommen sollte, wie komplex teilweise Prozesse sind. Also es mit den Förderungen ist ein schwieriges Thema. Und was ich auch mitbekomme von den Kollegen, neben der reinen Komplexität ist es so, dass es manchmal verschiedene Förder- und Beihilfenprogramme gibt, die in einem gefühlten Widerspruch zueinander stehen.
Okay.
Also da wäre schon mein Wunsch, dass wir da hinkommen, dass man sagt, wenn es Förderprogramme gibt, dass die doch bitte abgestimmt sind aufeinander und in sich stimmig und gemeinsam auch Sinn machen und bearbeitbar sind.
Wir nehmen es mal mit in unsere Gespräche als Chemieverbände. Was mich persönlich jetzt noch so ein bisschen umtreibt, Sie hatten das vorhin mit dem Gasgrill schon erklärt. Ich übertrage es mal auf ein E-Auto. Ich habe natürlich die Möglichkeit, ein E-Auto zu Hause zu haben, lade das und mache dann Überschussladen über die PV-Anlage. Je nach Wetter kann das mal länger, mal kürzer sein. Wenn ich das Fahrzeug aber geladen haben will, in einer Zeit X, nehme ich im Zweifelsfall auch den Strom aus der Steckdose halt raus und mache dann kombiniertes Laden. Übertragen auf Ihre Situation, Sie sagen ja, Sie brauchen an einer bestimmten Zeit eine bestimmte Energiemenge, um Temperaturen zu erzeugen. Jetzt haben wir ja nicht gerade die günstigsten Energiepreise in Deutschland. Wie balancieren Sie das denn aus? Also Ihr Ziel, Ökostrom oder letztendlich klimaneutral Strom zu beziehen und diese Prozesse zu optimieren, auf der anderen Seite aber auch mit so unwahrscheinlich hohen Kosten zu kämpfen.
Ja, wir ziehen zusätzlich zu dem selbsterzeugten Strom noch Strom aus dem Netz, ganz klar. Ja, dabei achten wir drauf auf Herkunftszertifikate. Ja, das so nennen sich die Zertifikate, die erforderlich sind, um zu sagen, der Strom wurde tatsächlich irgendwo erneuerbar produziert. Das ist mal der erste Punkt, das ist auf jeden Fall wichtig. Und dann muss man sagen, es ist so, wir haben gerade eine große Investition hier am deutschen Standort gemacht. Hatten Sie auch darüber berichtet, unser House of Nutrition, was wir gebaut und in Betrieb genommen haben. Also der Standort hier ist ein Standort der Zukunft, auf jeden Fall. Das neue Gebäude, was wir gebaut haben, das neue Produktionsgebäude, kommt jetzt schon ohne Gasleitung aus. Das heißt, da steigen wir schon um auf erneuerbare Energie. Und von daher ist die Frage, wo wir produzieren, ja, das ist eine Frage. Und ja, die Energiepreise sind ein Aspekt sicherlich der Frage, wo wir produzieren. Aber es ist auch da wieder komplexer, als nur zu sagen, hier sind die Energiepreise hoch, also produzieren wir woanders. Das ist auf keinen Fall der Plan. Man hat hier noch viele andere Aspekte, die mit reinspielen. Hier in Deutschland haben wir den größten Standort und den werden wir auch erhalten, auf jeden Fall ausbauen.
Ich höre auch so ein bisschen raus, wenn ich das mal so etwas laissez-faire formulieren kann, so klagt nicht kämpft. Also Sie wollen was machen, umsetzen, weil Sie die Notwendigkeit für sich erkannt haben. Und da Sie auch den Blick dafür haben, schon lange dafür so Interesse haben, so meine Frage, welche Trends und Entwicklungen erwarten Sie in der Chemiebranche und speziell bei Budenheim Bereich Nachhaltigkeit so in den nächsten, sagen wir mal, 5 Jahren?
Also ich würde gerne nochmal zurückkommen, das Thema Kreislaufwirtschaft wird, glaube ich, nachdem wir sagen, wir haben jetzt die Energiewende irgendwann mal, sind sie konkret angegangen, haben die geschafft, kommt die Frage, wo kommen die Rohstoffe her? Wie können wir dafür sorgen, dass wir möglichst wenig neuen Rohstoff einsetzen, sondern eine tatsächliche Kreislaufwirtschaft hinbekommen? Und da clevere Lösungen zu finden. Ich glaube, das wird uns in den nächsten Jahren beschäftigen, uns als Firma, aber auch übergeordnet. Wir hören ja auch alle immer wieder von der Lösung grüner Wasserstoff. ja, das wird bestimmt ein Thema sein für uns als Budenheim. Sagen wir, mit den jetzigen Konditionen, mit der Verfügbarkeit, den Preisen, ist es für uns keine Lösung, zumindest keine flächendeckende. Also es ist auf keinen Fall so, dass wir uns zurücklehnen und sagen, naja, irgendwann wird jemand das Erdgas in der Pipeline ersetzen durch grünen Wasserstoff und dann sind alle Probleme gelöst. Nee, wir haben gesagt, das ist nicht die Lösung. Das kann eine Insellösung sein für einzelne Prozesse, aber nicht flächendeckend. Aber da glaube ich schon, dass das insgesamt gesehen auch für andere Industrien, Stahlerzeugung uns anschauen, dass das da eine Rolle spielen wird in Zukunft.
Ist eine schöne Überleitung zur letzten Frage. Spoiler-Alarm, jetzt geht es um Selbstmarketing. Wo sehen Sie Budenheim als Vorreiter, um andere Unternehmen der Chemiebranche letztendlich zu motivieren, nachhaltiger zu wirtschaften? Also wo sagen Sie, ey, das sind die echt Vorreiter und davon kann man von uns lernen?
Da würde ich sagen, dass wir das meinen, was wir sagen und dazu stehen. Also nee, es klingt blöd, es klingt irgendwie abgedroschen, aber ich kann nicht mit gutem Gewissen was nach außen verkaufen, wofür ich nicht stehe. Das wäre nicht ich und das ist auch mein Eindruck von den meisten Budenheimern hier in der Firma. Also Budenheimer sind von Mitarbeitern bei Budenheim. Dass wir dazu stehen, dass wir es ernst meinen und wir jetzt nicht einen Nachhaltigkeitsbericht aufsetzen, um einen Nachhaltigkeitsbericht zu haben. Und also Thema Berichterstattung, ne, ist ja auch noch ein großes Thema, was auf uns zukommt. Und da ist mein Wunsch, wir berichten, aber lass uns auch hingucken, was wir da berichten. Lass uns ableiten, was wir daraus schlussfolgern für uns als Firma. Was nehmen wir mit? Was wollen wir ändern? Womit sind wir unzufrieden? Das, finde ich, macht uns ein Stück weit aus. Wir sind authentisch, bodenständig, könnte man sagen. Ja, wir gehen die Dinge pragmatisch an, machen das, was sinnvoll ist, was wir schaffen, was wir können, stehen zu dem, was wir sagen.
Vielen lieben Dank. Unser Podcast ist am Ende. Frau Opitz, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank. Ja, authentisch, anpackend und überzeugt. Das war unsere Folge mit Eva Opitz, Head of Sustainability Management bei dem Chemiespezialisten Budenheim. Ich habe schon mal gesagt, im Rahmen der Folge einen ergänzenden Artikel haben wir auch in unserem Magazin Wir hier, auch online zu finden, in unserem Portal. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann teilen Sie diese gerne. Ansonsten war dies unsere vorerst letzte Folge im Podcast Wir hier. Wir nutzen 2025 für eine kleine Pause und Überarbeitung des Formats. Sollten Sie Anregungen haben, schicken Sie die gerne an podcast@wir-hier.de. Ich bin Tobias Göpel und sage vielen Dank für die gemeinsame Zeit.